Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Die Kirche bleibt im Dorf und die Briefe bringt auch künftig der Pöstler. Die SP leckt ihre Wunden und rüstet sich fürs Wahljahr. Nur nicht aufgeben, rät Helmut Hubacher seinen Parteifreunden.
Wenn diese Politiker der Mitteparteien mit dieser Randerscheinung BDP nicht von allen guten Geistern verlassen sein wollen, können sie kein Interesse daran haben, die SP aus dem Bundesrat hinauszuschmeißen.
Die Aufregung im Bundeshaus unser Schwerpunkt. Dann, die EU will keine zweite Griechenland-Krise und verschärft deshalb ihre Spielregeln. Das Radio ist auch Selbsthilfe, zumindest in Bosnien. Und schließlich 20 Jahre geeintes Deutschland. Viel Schatten, aber auch viel Licht, zum Beispiel in Leuna. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und jetzt Susanne Schmugge mit den Nachrichten.
Die Schweizer Post darf ihre Tochter PostFinance nicht zu einer vollwertigen Bank ausbauen. Das entschied nach dem Ständerat auch der Nationalrat. Damit darf die Post auch künftig keine Kredite oder Hypotheken unter dem eigenen Namen vergeben. Bei der Diskussion um die Liberalisierung der Briefpost bleiben die Differenzen zwischen den Räten bestehen. So ist der Nationalrat der Meinung, die Post solle weiterhin als einziges Unternehmen Briefe von unter 50 Gramm befördern dürfen. Der Ständerat hatte für die Aufhebung des Monopols gestimmt. Die EU-Kommission will Defizitsünder unter den EU-Staaten härter und schneller bestrafen. Insbesondere soll es quasi automatisch Sanktionen geben, falls ein Euroland gegen die Schuldenregeln verstößt. Bis jetzt mussten immer 2/3 aller EU-Staaten einer Bestrafung zustimmen. Weiter sollen Länder, die wirtschaftlich nicht mithalten können, dazu gezwungen werden, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament müssen dem Paket noch zustimmen. Die EU-Kommission will rechtliche Schritte gegen Frankreich unternehmen im Zusammenhang mit den Massenausweisungen von Roma. Die Kommission gibt der französischen Regierung aber eine Frist bis Mitte Oktober. Wenn Frankreich bis dann seine Gesetze so anpasst, dass sie den Freizügigkeitsregeln der EU entsprechen, gibt es kein Verfahren. Die EU-Kommission wirft Frankreich Fehler vor bei den Ausweisungen von Roma. So hätten die Ausgewiesenen beispielsweise kein Rekursrecht gehabt. Die Schweiz wird die neuen Zusatzprotokolle zur Alpenkonvention nicht in Kraft setzen. Der Nationalrat hat sich zum zweiten Mal geweigert, auf die Vorlage einzutreten. Damit sind die geplanten zusätzlichen Schutzmaßnahmen definitiv gescheitert. Bei der Alpenkonvention handelt es sich um einen Staatsvertrag, in dem sich die Alpenländer verpflichten, die nachhaltige Entwicklung des Alpenraums zu sichern. Geht es nach dem Ständerat, kann die Schweizer Armee dieses Jahr 530 Millionen Franken für Rüstungsgüter ausgeben. Mit dem Geld werden vor allem neue Armeefahrzeuge gekauft. Abgelehnt hat der Ständerat zusätzliche 122 Millionen Franken für Mannschaftsfahrzeuge. Das Rüstungsprogramm 2010 geht nun in den Nationalrat. Das Bundesgericht hat erneut die Verurteilung eines türkischen Nationalisten bestätigt, der den Völkermord an den Armeniern geleugnet hatte. Dabei handelt es sich um einen Vertreter der türkischen Arbeiterpartei im Europaparlament. Der Mann hatte vor 3 Jahren in Winterthur öffentlich behauptet, das Massaker an den Armeniern von 1915 sei kein Völkermord gewesen. Dafür war er vom Zürcher Obergericht verurteilt worden. Nach starken Regenfällen haben die Behörden im deutschen Bundesland Brandenburg damit begonnen, die Bevölkerung einzelner Gemeinden zu evakuieren. Laut Ministerpräsident Platzek sei die Lage zum Teil schlimmer als beim Hochwasser vor 7 Wochen. Kritisch ist die Lage auch in einzelnen Gebieten des Bundeslandes Sachsen. Die UNO ist zufrieden mit dem Einsatz der Schweiz bei der Entwicklungszusammenarbeit. Wenn alle Staaten ihre Budgets für die Entwicklungshilfe so weit erhöhten wie die Schweiz, dann wäre sie glücklich, sagte die Leiterin des UNO-Entwicklungsprogramms, nach einem Treffen mit Außenministerin Kalmire. Der Bundesrat will die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit leicht erhöhen. In mehreren Städten Europas haben die Menschen gegen die Sparpläne ihrer Regierungen und der EU protestiert. In Brüssel kamen Gewerkschaften aus ganz Europa zusammen. Die Organisatoren sprachen von mehr als 100.000 Demonstranten. Proteste und Streiks gab es auch in Spanien, Irland, Griechenland und Polen. Christoph Gebel wird Abteilungsleiter Unterhaltung von Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Der 51-jährige Gebel gehört seit 2001 zur Geschäftsleitung von Schweizer Radio DRS, als Programmleiter von DRS 1 und der DRS Musikwelle. In London ist ein Türschild der bankrotten Bank Lehman Brothers versteigert worden für 66.000 Franken. Das Schild markierte einst den Eingang der Londoner Büros. Um Gläubigern ihr Geld zurückzuzahlen, versteigern Insolvenzverwalter auch das Inventar der Bank, die vor 2 Jahren zusammengebrochen war. Und damit zu den Börsendaten gemäß Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss 0,4% im Minus, bei 6.312 Punkten. In New York steht der Dow Jones bei 10.846 Punkten, 0,1% im Minus. Der Euro wird zu 1.33.06 gehandelt und der Dollar zu 97,62 Rappen. Das Wetter. Morgen Vormittag gibt es im Norden Wolken, aber auch sonnige Abschnitte. Am Nachmittag fällt stellenweise Regen bei 15 Grad. Im Süden ist es zunächst ziemlich sonnig. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken. In Alpennähe gibt es lokale Regengüsse. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad. Am Freitag ist es erst wechselhaft. Am Nachmittag gibt es aus Westen sonnige Abschnitte und die Temperatur im Norden 16, im Süden 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Und damit geht's weiter. So nicht. Die SP bleibt wütend, aber geschlagen gibt sie sich nicht. Nein, danke. Der Nationalrat ist gegen die weitere Liberalisierung bei der Post. Halb so schlimm. Die sogenannten Offroader verschmutzen die Luft ein bisschen weniger als oft behauptet. Dann, die EU will ihre Defizitsünder schärfer bestrafen. Wer Sorgen hat, geht in Bosnien zum Radio, speziell jetzt vor den Wahlen. Und schließlich 20 Jahre geeintes Deutschland. Ja, es gibt Wunden, aber es gibt auch die blühenden Landschaften im Osten. Unser Dossier. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Jetzt schon ab 19 Uhr, mehr dazu auf unserer Webseite echo.drs.ch. 10 Stunden lang hat der Nationalrat über die Post debattiert. Danach war klar, er will keinen Abbau des Service Public. Auch künftig soll der Pöstler die Briefe bringen und nicht irgendein privater Zusteller. Katrin Hug im Bundeshaus, der Nationalrat steht bei der Liberalisierung also auf der Bremse. Aber wie stark bremst er denn?
Ja, der Nationalrat hat zwar entschieden, im Gegensatz zu Bundesrat und Ständerat, dass die Post das Restmonopol auf den Briefen unter 50 Gramm behalten soll. Damit ist die Liberalisierung aber nicht ganz vom Tisch. Der Bundesrat soll nämlich innerhalb von 3 Jahren neue Vorschläge für das weitere Vorgehen unterbreiten, was nichts anderes heißt, als dass man in 3 Jahren wieder über eine Liberalisierung diskutieren dürfte.
Der Ständerat hat vor einigen Monaten noch anders entschieden. Er wollte den Markt öffnen. Was gilt nun?
Ja, der Ständerat entschied im Dezember ganz knapp, dass er möchte, dass der Postmarkt geöffnet wird. Das Geschäft geht jetzt zurück in den Ständerat und gut möglich, dass er nun auf die Linie des Nationalrats einschwenkt. Denn erstens vertritt der Ständerat die Regionen und zweitens häufen sich liberalisierungskritische Stimmen, zum Beispiel rund um die Strommarktliberalisierung.
Stichwort Briefpost. Weshalb hängt denn der Nationalrat dermaßen stark an diesem Monopol?
Ja, der Hauptgrund der Ablehnung war die Angst der Randregionen, dass mit der Marktöffnung die Post geschwächt würde, dass also Poststellen geschlossen würden, dass Briefkästen der Post aufgehoben würden, dass der Service insgesamt leiden würde. Man sieht dies auch an der zentralen Abstimmung über die Liberalisierung. Dort finden sich nämlich einige SVP-Vertreter der Randregionen, die gegen die Liberalisierung stimmten. Eine große Rolle gespielt hat bestimmt auch der Druck der Postinitiative der Gewerkschaften. Sie wollen ja ein flächendeckendes Poststellennetz erhalten, finanziert durch eine Postbank.
Eine Fülle von Argumenten, da hatten es die Vertreter von FDP und SVP sicher schwer. Was haben Sie denn gesagt?
Ja, die Argumente der Befürworter der Liberalisierung sagten, man wolle, dass man der Post keine Fesseln umlegen würde. Sie verwiesen auf Europa. Dort würden die Postmärkte ab 2011 vollständig geöffnet. Und sie sagten, dass man mit der Liberalisierung in vielen Ländern gute Erfahrungen gemacht habe, dass die Preise dort gesunken seien, und diese Argumente konnten aber offensichtlich nicht überzeugen. Dabei fiel auf, dass Gegner und Befürworter der Liberalisierung die Erfahrungen des Auslands für ihre Argumentation brauchten. So sagten die Liberalisierungsgegner, in der EU gäbe es einige Länder, in denen Mittel in die Grundversorgung eingeschossen werden müssten, und das wolle man hier nicht.
Unter dem Strich, was würden Sie sagen, war es heute ein Sieg der Linken?
Ja, beim Kernpunkt, bei der Liberalisierung schon. In einer Frage aber nicht, bei der Frage, ob die Post eine Bankenlizenz erhalten soll, sagte der Nationalrat einmal mehr nein. Es gibt also keine Postbank.
Danke, Katrin Huck. Und wir bleiben im Bundeshaus. Mit der großen Rochade im Bundesrat wollten die bürgerlichen Parteien die Sozialdemokraten an den Rand drängen. Das sagt ein erboster SP-Präsident Christian Löwra. Er will nun das Mittun in der Regierung von Bedingungen abhängig machen und denkt bereits über den Gang in die Opposition nach. Was halten SP-Exponentinnen und Exponenten in verschiedenen Kantonen davon? Oliver Washington hat nachgefragt.
Die SP interpretiert die Departementsverteilung vom Montag als Machtdemonstration der bürgerlichen Mitteparteien. Christian Löwra sieht darin das Bestreben, die SP an den Rand zu drängen. Gleich analysiert auch der Präsident der Zürcher SP, Stefan Feldmann, die Vorgänge im Bundesrat. Er beruft sich auf das Prinzip der Konkordanz, die die Macht auf alle politischen Kräfte verteilt.
Das heißt auch, dass man die SP nicht einfach marginalisieren darf, sie nicht einfach abschieben darf, ihr den Einfluss entziehen darf. Das ist ganz klar, hier muss eine Strategie gefunden werden, die sicherstellt, dass die SP im Bundesrat auch ihren Einfluss geltend machen kann.
Welche Strategie aber soll die SP einschlagen? Die Präsidentin der SP des Kantons Waadt, Cesla Amachel, spricht selbstbewusst von Bedingungen, welche die SP stellen müsse, beispielsweise bei der Verteilung der Departemente. Das sei üblich bei Koalitionsregierungen, bei welchen eine Minderheit mit einer Mehrheit zusammenregiere.
C'est-à-dire que dans tout gouvernement, par exemple de coalition, on sait que les minoritaires posent des conditions pour leur participation à l'exécutif.
Nur wer Bedingungen stellt, muss auch bereit sein, die Konsequenzen zu ziehen, wenn diese nicht erfüllt sind. Cesla Amachel spricht danach von der Option, Rückzug aus dem Bundesrat sollte sich auch nach den Gesamterneuerungswahlen in einem Jahr nichts verändert haben. Cesla Amachel fügt aber sogleich bei, dass ein solcher Schritt nicht wirklich im Interesse der SP sein kann.
Le Parti Socialiste n'a pas vraiment d'intérêt à sortir du gouvernement. On sait très bien qu'on renforce une position, on renforce un parti lorsqu'on lui permet de participer au gouvernement.
Ähnlich äußert sich auch der Zürcher Stefan Feldmann.
Man muss sich einfach bewusst sein über die Konsequenzen, die ein solcher Gang in die Opposition hat. Und ich denke, in meinen Augen kann es wirklich nur das letzte Mittel sein im politischen Kampf.
Und der Präsident der Berner SP, Roland Neff, zieht Parallelen zur Situation vor 1959. Vor der Einführung der Zauberformel verabschiedete sich die SP während 4 Jahren aus dem Bundesrat.
Ist wirklich so, das ist ein sehr großes Risiko. Und ich denke mir, das hat sich bisher nicht bewährt. Wir wären dann faktisch wieder vor den Anfangs 50er Jahren, bevor eigentlich diese Zauberformel aufgestellt wurde, wo wir gewissermaßen auf der Exekutivlinie nichts mehr Großes bewirken konnten.
Diese Aussagen verdeutlichen die Situation der SP und deren Abhängigkeit von der Mehrheit. Und diese bürgerliche Mitte-Mehrheit weiß, dass ein Rückzug aus dem Bundesrat auch für die SP keine wirkliche Option sein kann. Das hat sie ausgenutzt und die wichtigen Machtpositionen im Bundesrat für sich reklamiert. Um die bürgerliche Mitte zu schwächen, könnte die SP mit Hilfe der SVP Evelyn Wittmer-Schlumpf abwählen. Auch bei den Kantonalparteien gewinnt diese Option zunehmend an Unterstützung. Trotz allem stellt sich die Frage, ob das Agieren der Mitteparteien nur von Nachteil ist für die SP. Denn, sagt der Präsident der SP Aargau, Marco Hartmeier,
die Ausgangslage ist insofern für uns nicht so schlecht, dass sich durch das eine wunderbare Mobilisierung erreichen lässt. Durch das, was die Mitteparteien da verfügt haben oder die Bundesrätinnen und Bundesräte der Mitteparteien, das wird sicher bei uns gut mobilisieren.
Die Wahlen in einem Jahr werden aufzeigen, wer von den Querelen dieser Woche wie stark profitiert und ob das Agieren der Mitteparteien auch längerfristig klug war.
Oliver Washington. Das Parteiengezänk im Bundeshaus hat auch viele Leute außerhalb bewegt. Stocksauer sei er nach der Departementsverteilung gewesen, sagt etwa der langjährige frühere SP-Präsident Helmut Hubacher. Dabei hat der Basler in seiner aktiven Zeit oft genug erfahren, wie die SP von den Bürgerlichen vorgeführt wurde. Am härtesten traf es die Partei, als 1983 ihre damalige Bundesratskandidatin Uchtenhagen bei der Wahl durchfiel. Prompt drohte die SP mit dem Auszug aus der Regierung. Ich fragte deshalb Helmut Hubacher, lässt sich die Stimmung damals vergleichen mit der Aufruhr bei der SP heute?
Also wenn ich mich persönlich als Maßstab nehme, ich war 1983 bei der Nichtwahl von Lilian Uchtenhagen wirklich stocksauer wütend und jetzt nach dieser Departementsverteilung eigentlich seither nie mehr so wütend wie jetzt wieder. Also es hat sich wiederholt bei mir, obschon die Ausgangslage völlig unterschiedlich ist.
Für SP-Präsident Löwera steht ja fest, dass die Mitteparteien die SP an den Rand drängen, sie vielleicht sogar im nächsten Jahr ganz aus dem Bundesrat kippen wollen. Glauben Sie wirklich an eine solche Verschwörung?
Also wenn diese Politiker der Mitteparteien mit dieser Randerscheinung BDP nicht von allen guten Geistern verlassen sein wollen, können sie kein Interesse daran haben, die SP aus dem Bundesrat hinauszuschmeißen, weil dann sind sie nur noch im gleichen Boot mit der SVP und dann haben diese Mitteparteien überhaupt keine Chance mehr gegen diese SVP. Dann würde die SVP die Regierung führen, die Politik bestimmen und die Mitteparteien hätten sich wirklich einen Bärendienst geleistet. Also von daher müsste auch diese Mitte, die sich jetzt überschätzt, die hat ungefähr 30% Wähleranteil und besetzt jetzt die vier wichtigsten Departemente im Bundesrat, das kann auf Dauer nicht so bleiben, wird auch nicht so bleiben können, weil die Konkordanz besteht nicht nur in einer arithmetischen Vertretung der stärksten Parteien, sondern auch in einigermaßen eine ausgeglichene Departementsverteilung. Das alles ist jetzt über Bord geworfen worden. Das wird die Mitteparteien, glaube ich, nicht glücklich machen.
Bisher war der Hauptgegner der SP ja die SVP. Sie hat ja auch mitgeholfen, Christoph Blocher zum Beispiel abzuwählen. Nun sitzt der Gegner plötzlich in der Mitte. Hat Ihre Partei die Lage vor dieser Departementsverteilung einfach falsch eingeschätzt?
Kann sein. Ich hätte das wahrscheinlich auch getan, weil ich habe wirklich nicht im Traum daran gedacht, dass man eine derart miese Departementsverteilung akzeptieren würde, weil die Voraussage war, wir müssen eine Lösung finden, bei der alle einigermaßen zufrieden sein können. Das ist ja jetzt nicht der Fall. Ich habe mich auch schon gefragt, war die Abwahl, man darf das fast nicht mehr sagen, war die Abwahl von Christoph Blocher im Nachhinein immer noch richtig? Ist die damalige Abwahl, hat die der SP eigentlich geholfen? Man ist Blocher losgeworden, man hat Evelyn Widmer-Schlumpf gewählt und zum Dank, in Anführungszeichen, hat sie jetzt sich gerecht und übernimmt die Finanzen und damit muss die Sommaruga ins Justizdepartement. Also jetzt haben wir statt Blocher einfach ein Kuckucksei im Bundesratsnest.
Sie als Stratege, muss denn die SP jetzt nicht ganz klar Flagge zeigen und eben im Hinblick aufs nächste Jahr mit der SVP zusammenspannen, um ihre zwei Sitze im Bundesrat zu sichern?
Ich habe ja nie begriffen, dass die SVP ihre eigentliche Vorzeigeregierungsrätin, das war Evelyn Widmer-Schlumpf, dermaßen schlecht behandelt hat, nur weil sie nicht die offizielle Kandidatin gewesen ist und habe immer gesagt, gut, die SVP hat auf ihre Art reagiert, hat Widmer-Schlumpf samt der Bündner Partei hinausgeschmissen Und seither beklagt sie sich über ihr Eigentor, das sie geschossen hat, und klagt und jammert ständig, wir sind im Bundesrat untervertreten. Für mich war klar, der Verteiler wird nach den Wahlen festgelegt und der sollte eigentlich für 4 Jahre den Maßstab bilden. Und man kann nicht bei jeder Ersatzwahl wieder diesen Verteiler in Frage stellen, aber nach 4 Jahren, nach der Wahl 2011, muss meiner Meinung nach, wenn Ruhe in diesen Laden einkehren soll, wenn die SVP sich als Regierungspartei bewähren will, das muss sie dann noch zeigen, dann muss man dieser SVP den zweiten Sitz geben. Sonst ist die Konkordanz irgendwo und irgendwie natürlich in Frage gestellt und illusorisch.
Also im Klartext heißt das, SP und SVP müssen eine machtpolitische Allianz gegen die Mitteparteien bilden.
Ja, das wird darauf hinauslaufen, mit den Grünen zusammen und vielleicht noch ein paar vernünftigen Bürgerlichen aus dem Mittellager.
Viele Bürgerinnen und Bürger verfolgen dieses Gezerre im Bundeshaus ja mit Kopfschütteln. Sie haben es vorher gesagt. Die SVP jammert, sie sei untervertreten. Gibt es jetzt eine zweite Jammerpartei, eine Märzerin SP, die schlecht behandelt worden ist von den anderen?
Ich finde, Politik ist nicht einfach eine Betroffenheitssache, bei der man beleidigt sein kann und ein Jahr lang dieses Gefühl spazieren führt, sondern die Partei muss meiner Meinung nach und wird auch anders reagieren, jetzt erst recht. Wir müssen bei den nächsten Wahlen vorwärts machen, dann sind wir stärker und dann können wir auftreten und abrechnen und sagen, das lassen wir uns nicht mehr gefallen, was da vor einem Jahr passiert ist.
Helmut Hubacher, der ehemalige SP-Präsident. Offroader, das sind jene imposanten Autos, die gebaut wurden, um damit abseits der asphaltierten Straßen durchs Gelände zu fahren. In der Regel sind sie schwer und verbrauchen viel Treibstoff. Die Initiative für menschenfreundlichere Fahrzeuge will deshalb die umstrittensten Offroader in der Schweiz verbieten. Heute und morgen ist das im Thema im Nationalrat. Doch die Chancen, dass diese Initiative durchkommt, sind klein. Auf der Straße findet sie ein unterschiedliches Echo, wie die Reportage von Klaus Ammann aus Zürich zeigt.
Werktagmorgen in einer Autowaschanlage in Schlieren westlich von Zürich. Kleinwagen, Kombis, Transporter und auch schwere Geländewagen, sogenannte Offroader, werden hier auf Hochglanz poliert. Wer selbst einen Offroader fährt, der hält nichts von einem Verbot.
Es ist ja so, gut, in der Stadt Zürich braucht man sicher keinen Offroader, aber ich bin eigentlich in Davos noch daheim, also Zweitwohnsitz, und dann ist einfach 4x4 Fahrzeug vonnöten.
Ich habe 2 Rosse und gehe regelmässig an Turnier. Klar, das ist ein Hobby, das ist nicht unbedingt nötig, ich brauche es nicht zum Arbeiten. Ich möchte nicht verzichten, sonst müsste ich auf die Rosse verzichten.
Jedes vierte neue Auto in der Schweiz war letztes Jahr ein Offroader. Das sind 3x mehr als zum Beispiel im Autoland Deutschland. Ob Offroader hierzulande verboten werden sollen, das beurteilen Männer und Frauen, die kleinere Autos abspritzen, polieren und staubsaugen, ganz unterschiedlich.
Ich meine, das soll jeder können kaufen, was er will. Also da verbieten oder Import finde ich völliger Blödsinn.
Es ist einfach nicht mehr zeitgemäss, oder? Ich denke, es ist der richtige Weg, dass man etwas macht dagegen, dass man als, wahrscheinlich geht es nur über Verbot. Weil sonst passiert nichts, oder?
Das ist eine gute Frage. Also mir ist es eigentlich, ich muss sagen, mir ist es wäre sympathisch, wenn man das ein bisschen reduzieren
könnte. Szenewechsel. Aktionstage zur Förderung der umweltfreundlichen Mobilität auf dem autofreien Zürcher Limmatgäu. Auch hier wollen nicht alle die Offroader verbieten. Verständnis für diese Art von Mobilität haben die Frauen und Männer, die hier Elektrobikes testfahren oder sich über die Qualität der Stadtzürcher Luft informieren, jedoch nicht.
Es ist einfach eine Form der Verschwendung. Wir leben auf Kosten von anderen, wenn wir so viel Benzin unnötig rausnehmen.
Ja, es ist sicher gut, wenn es Weltfahrer weniger gibt, den Kindern zu lieb.
Ich bin sicher dafür, um jedes Auto, das weniger auf der Straße ist. Wir gehen auch gerne mit der ÖV, gell?
Ja.
Und der Till ist jetzt in die Schule gekommen und er lernt über die Straße laufen und hat genug öffentliche Angebote, oder?
Konfrontiert mit dem Argument, dass Offroader ein Sicherheitsrisiko darstellen, sagt dieser Range Rover-Fahrer.
Na gut, dann müssen wir auch bei den Lastwagen eben auch schauen, oder? Ich meine, kann immer etwas passieren im Strassenverkehr, das ist klar. Und sicher ist es mit dem grossen Auto auch dementsprechend schlimmer. Aber ja, ich glaube, das gehört halt auch zum Leben.
Neuere Modelle seien gar nicht mehr so gefährlich, meint der andere befragte Offroader-Besitzer. Und auch in Sachen Treibstoffverbrauch gäbe es große Fortschritte. Sein Offroader brauche heute weniger Treibstoff als ein 10-jähriger Personenwagen. Offroader sind nicht mehr unbedingt Dreckschleudern. Das sagt selbst Gerhard Tuband vom Verkehrsclub der Schweiz VCS, der jedes Jahr eine sogenannte Auto-Umweltliste erstellt.
Das stimmt tatsächlich, dass neuere Offroader effizienter sind und weniger CO2 ausstoßen als ältere Modelle. Das ändert aber nichts daran, dass der absolute Verbrauch immer noch hoch liegt oder sehr hoch sogar bei manchen Modellen und dass damit der CO2-Ausstoß eben auch immer noch hoch ist.
Und punkto Sicherheit gäbe es gewisse neue Modelle von Offroadern, deren Frontpartien so ausgestaltet sind, dass sie für Fußgänger nicht mehr gefährlicher sind als Kleinwagen, sagt Gerhard Tuband vom VCS. Bislang bildeten diese allerdings noch eine kleine Minderheit, aber immerhin. Es sieht so aus, als ob die Autoproduzenten selbst immer sauberere und sicherere Offroader anbieten werden, so wie es die Initiative für menschenfreundlichere Fahrzeuge fordert. Doch geht das schnell genug oder braucht es ein Verbot? Die Diskussion geht weiter.
Sie hören Echo der Zeit und mit diesen Themen geht es weiter. Die EU verschärft ihre Spielregeln, das bosnische Radio als Megafon der Armen und schließlich unser Dossier zu 20 Jahren Wiedervereinigung in Deutschland. Es gab Fortschritte, ja, aber die Einheit ist noch nicht erreicht. Die griechische Schuldenkrise hat Europa aufgeschreckt. Das Land stand vor dem Bankrott, der Euro schien gefährdet. Den Euroländern blieb nichts anderes übrig, als Griechenland unter die Arme zu greifen. Es war ein Schock. Schlagartig wurde allen bewusst, dass die EU für derartige Entwicklungen nicht gerüstet ist und neue Spielregeln braucht. Jetzt hat die EU-Kommission ihre Vorschläge präsentiert. Neu sollen Defizite und Schuldenländer früher und beinahe automatisch gebüßt werden. Doch was für ein Land wie Griechenland gut ist, könnte schlecht sein für die EU und den Euro. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso sprach beinahe von einem historischen Tag.
The proposals we are making today represent the biggest step forward.
Die Reformvorschläge von heute stellten in Sachen Wirtschaftspolitik den größten Schritt seit der Einführung des Stabilitätspaktes dar. Sie würden die Wirtschaftspolitik in der EU und insbesondere in den Euro-Ländern grundlegend ändern.
They will mark a sea change within the European Union and in particular in the euro area.
Große Worte. Tatsächlich ist die Kommission bisher nur eingeschritten, wenn ein EU-Land die Defizitgrenze überschritten hat, und sie blieb immer bei Warnungen, zu einer Buße kam es nie. Neu will sie die wirtschaftliche Situation der EU-Länder viel genauer überwachen. Sie will auch die Schulden und die Wettbewerbsfähigkeit in ihre Analysen einbeziehen. Sie will auch einschreiten, wenn ein Land zu hohe Schulden hat oder zu sehr an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Und sie will, dass der Stabilitätspakt endlich verbindlich wird, wenigstens für Euro-Länder. Die sollen quasi automatisch eine Buße einfangen, wenn sie eine Grenze über- oder unterschreiten, sei es in Sachen Defizit, Schulden oder Wettbewerbsfähigkeit. Früher büßen, mehr büßen und quasi automatisch büßen. Das ist die Lehre, die die Kommission aus dem Fall Griechenland ziehen will.
The message is clear. We will pull the handbrake before the car rolls down the hill.
Wir werden in Zukunft die Handbremse ziehen, bevor der Wagen den Berg hinabrollt, so Kommissionspräsident Barroso. Wirtschaftsprofessor André Sapir arbeitete für die Kommission. Er arbeitet jetzt für den EU-Thinktank Bruegel, er kennt die Probleme des Euroraumes wie nur wenige. Die wirtschaftspolitische Analyse auszuweiten sei eine gute Idee, sagt er.
Mais je pense que ça ne peut pas être fait de manière trop simpliste, parce que les situations des pays ne sont jamais les mêmes.
Aber man dürfe es sich dabei nicht zu einfach machen und die Länder alle über einen Kamm scheren.
Les sanctions, c'est quelque part une faillite du système de surveillance.
Darum sei er gegen Sanktionen und erst recht gegen automatische Bußen, sobald ein gewisser Grenzwert überschritten werde.
Il faut dire la vérité, nous économistes, La vérité est que nous ne savons pas.
Denn auch die Ökonomen könnten nicht sagen, wann genau die Leistungsbilanz eines Landes zu positiv oder zu negativ sei, wann ein Defizit zu groß, ein Schuldenberg zu hoch sei.
Est-ce que 4% de surplus c'est trop? Est-ce que 3% de déficit c'est trop? Est-ce que 4% de déficit c'est trop? Personne ne le sait.
Diese Fragen müssten in jedem Fall einzeln analysiert werden. Sicher. Die griechische Regierung habe seit Jahren grob fahrlässig gehaushaltet. Da hätten automatische Bußen wohl gewirkt.
Mais j'ai peur que à cause de l'exemple grec, on applique de manière généralisée un système trop simpliste.
Aber jetzt drohe wegen dieses Einzelfalls die Einführung eines viel zu simplen Systems für alle, insbesondere die vorgesehene Bestrafung von Ländern mit negativer Leistungsbilanz, von Ländern also, die mehr importieren als exportieren, hält Sapir für ökonomischen Unsinn. Denn Leistungsbilanzen seien ein Nullsummenspiel. Des einen Defizit sei des anderen Überschuss.
Si certains pays ont des déficits, c'est parce que d'autres pays ont des surplus.
Wer da im Fehler sei, sei eine unlösbare Frage. Er ziehe daraus den Schluss, nicht dieses oder jenes Land habe ein Problem, sondern das System als Ganzes. Mit einem einseitigen Vorgehen gegen die Defizitländer aber könnte die ganze Eurozone in eine gefährliche Deflation gezogen werden.
Ce qui moi m'inquiète, c'est que on reste dans une logique des évaluations de pays.
Dass die Kommission in einer Logik der Einzellandanalyse verharren will, beunruhigt André Sapir.
Je pense qu'on ne tire pas la leçon de la crise, qui est pour moi une crise de la zone euro.
Man ziehe nicht die richtigen Lehren aus dieser Krise, die für ihn keine Griechenland-Krise gewesen sei, sondern eine Krise der Eurozone. Bleibt die Frage, warum ausgerechnet die Kommission, die den Blick aufs Ganze haben sollte, solche Vorschläge unterbreitet. Und ob die EU-Länder oder das EU-Parlament hier noch korrigierend eingreifen.
Eine dringende Verkehrsmeldung. In der Region Freiburg auf der A12 Freiburg-Bern besteht zwischen Freiburg-Nord und Flamatt keine Gefahr mehr durch einen Hirsch auf der Fahrbahn. In der Region Zürich auf der A1 in Richtung St. Gallen Stau nach einem Unfall zwischen Dietikon und Zürich-Affoltern. In Bosnien-Herzegowina ist eine Radiosendung sprichwörtlich zum Sprachrohr der Armen und Benachteiligten geworden. Was als Morgenprogramm eines kleinen bosnischen Lokalradios begann, ist heute eine vielbeachtete Stimme im ganzen Land. Täglich melden sich Bürgerinnen und Bürger mit ihren Klagen zu Wort. Dabei ist es aber nicht geblieben. Entstanden ist ein landesweites Netzwerk zur Selbsthilfe mit dem Moderator der Morgenshow als Mittelpunkt. Ein äußerst unbequemer Zeitgenosse für die bosnischen Politiker, die am nächsten Sonntag wieder gewählt werden wollen. Walter Müller hat das Radiostudio in Sarajevo besucht.
Kurz vor Beginn der Sendung ist die Nervosität in den engen Räumlichkeiten von Radio Chamäleon deutlich spürbar. Elmir Cechajic zieht gierig an einer Zigarette und wirft noch schnell einen Blick auf seine Notizen. Alle nennen ihn Batko. Der große, schwere, 48-jährige Mann in Turnschuhen ist Zahnarzt, Schauspieler, Komödiant und langjähriger Radiomacher. Seine Radioshow ist inzwischen so erfolgreich, dass sie auch im Fernsehen übertragen wird. Im Signet der Sendung ist zunächst der ehemalige jugoslawische Staatschef Tito zu hören. Er verspricht Friede und Brüderlichkeit. Danach Slobodan Milosevic, der 1991 den Krieg herbeiredet. Schließlich heutige Politiker mit hohlen Versprechen und die Stimmen von wütenden Bürgern Bosniens. Untermalt von der bosnischen Nationalhymne, die keine Worte hat. Denn die bosniakischen, serbischen und kroatischen Politiker Bosniens konnten sich in den 15 Jahren seit Ende des Krieges nicht auf einen Text einigen. Im zweiminütigen Signet zieht das Drama Bosniens wie im Zeitraffer vorbei. Vom heilen Jugoslawien Titos über den Krieg bis zur heutigen politischen Blockade Bosnien-Herzegowinas und seinen verarmten Bürgern. Batko, der bitterböse Komödiant und Agitator, ist das Herz und die Seele der Sendung. Er war schon Anfang der 90er Jahre ein bekannter Satiriker und warnte vor dem Krieg. Heute ruft es eine Hörerschaft zu Widerstand, Selbsthilfe und Bürgersinn auf. Fünfmal die Woche, morgens von 9 bis 10. Guten Tag, ihr guten und normalen Leute, begrüßt Batko seine Hörerschaft, die ihr in einem Land lebt, wo ein Baby für eine Impfung ins Spital gebracht wird und nachher gelähmt ist. Dieses Kind müssen wir retten. Klebt das Plakat für das Benefiz-Konzert über die Wahlplakate der Politiker. Diese wollen sowieso nur weitere 4 Jahre an der Macht bleiben. Das Leben dieses Kindes ist wichtiger. Denn wir wollen ein faires, menschliches Bosnien, sagt Batko. Dank der Hilfe von Batko und seiner Hörerschaft konnten die Eltern für eine richtige Diagnose und Behandlung nach Slowenien reisen. Die Weiterbehandlung kostet nun 18.000 Euro, das Kind wird allerdings nie mehr ganz gesund. In den vergangenen 2,5 Jahren brachten Batko und sein Netzwerk über 3 Millionen Euro zusammen für 60 lebensrettende Operationen im Ausland, oft für Organtransplantationen. Bosnien hat nicht nur zu wenig Spenderorgane, sondern ein mangelhaftes Gesundheitswesen insgesamt. Wohl wird allen der Krankenkassebeitrag vom Lohn abgezogen, trotzdem muss aber für alles bezahlt werden, da das Gesundheitswesen korrupt ist. Wer kann, geht in Privatbehandlung, was sich die wenigsten leisten können. In der Sendung wird jedoch mehr getan als Geld gesammelt. Die Batko-Show ist die Klagemauer und der Pranger der Nation. Batko wird täglich von E-Mails überschwemmt, die von Missstand und Ungerechtigkeit berichten. Einige liest er vor.
Zatrpani smo mailovima, kaže dragi Batko, napisao sam ovako.
Er werde vom Spitaldirektor ungerecht behandelt und wohl gar entlassen, schreibt ein 27-jähriger Krankenhausangestellter. Ganz der Agitator nimmt Batko kein Blatt vor den Mund und beschimpft den Spitaldirektor.
Ajde moj direktore, ajde moj direktore, stisni pa ga otpusti. Ajde, ajde budi, ajde stisni pa ga otpusti.
Also Direktor, entlasse ihn doch, wenn du mutig bist und dich getraust. Mach nur, geh voran, wettert Batko. Der Radiomann und sein Netzwerk haben auf diese Wahlen hin die sogenannte Partei der Mittellosen gegründet. Eine der 60 durch Spenden geretteten Personen belegt auf der Wahlliste den Spitzenplatz. Das ist ihr Dank an die Spender.
Es ist 18.38 Uhr, wir kommen zum Dossier. Am Sonntag ist es 20 Jahre her, dass die DDR aufgehört hat zu existieren. Seither ist Deutschland wieder vereinigt und das wird groß gefeiert werden. Dabei sind sich längst nicht alle Deutschen sicher, ob es wirklich Grund zum Feiern gibt, ob die Wiedervereinigung tatsächlich geglückt ist. Denn der Osten liegt wirtschaftlich noch immer deutlich hinter dem Westen zurück, auch wenn der Abstand geringer geworden ist. Dazu kommt die ewige Diskussion darüber, ob der ganze Prozess nicht von Beginn weg hätte anders laufen sollen. Deutschland-Korrespondent Kasper Selg zum Stand der Dinge, wirtschaftlich und psychologisch.
Hier auf der linken Seite die AKEMA stellt hier Wasserstoffperoxid her. Dieses Wasserstoffperoxid.
Der Bus fährt langsam durch das Industriegebiet, aber Martin Halliger, unser Führer, kommt kaum nach, wenn er die Firmen aufzählt, an denen wir vorbeifahren. Lauter neue, moderne Produktionsanlagen auf dem Gelände eines alten DDR-Chemiekombinates.
Hier auf der rechten Seite sehen Sie Actinor, das ist ein Unternehmen aus der Schweiz. Die arbeiten hier mit Bakterien und wollen in Zukunft unsere Banknoten fälschungssicher machen. Wir fahren ja nach links, auf der linken Seite sehen Sie die Anlagen der Minachem.
Leuna ist einer von mehreren Standorten im Chemiedreieck. Zur DDR-Zeit galt diese Gegend als der schlimmste und größte Umweltschaden Europas überhaupt. Riesige Gruben, aus denen im Tagbau Kohle gefördert worden war, große schmutzige Industrieanlagen, vor allem aber Rauch und Staub aus den Schloten. Die ganze Region um Leuna und Bitterfeld war seinerzeit immer braun-grau. Die Luft, die Häuser, die Wiesen, alles. Die Anlagen, aus denen der Schmutz stammte, waren veraltet und sie waren schlecht unterhalten.
Die Rohrleitungen waren verrostet. Sie tropften, sie dampften. Alles das, was über der Erde war, sehen Sie heute überhaupt nicht mehr,
sagt Andreas Hiltermann. Er ist Direktor dieses neuen Chemieparks Leuna, der auf dem Gelände des alten DDR-Kombinates aufgezogen wurde. Er deutet es an, die neuen Anlagen wurden erst möglich, nachdem die alten völlig abgebaut, die verseuchten Böden abgetragen und entsorgt, die Leitungen und eine ganze Raffinerie ersetzt waren. 10 Milliarden Euro hat der Staat ausgegeben, um die Umweltschäden im Chemiedreieck nördlich von Leipzig zu bewältigen, bevor man schließlich neue Betriebe ansiedeln konnte. Aber jetzt sind die da und sie produzieren mehr als früher, allerdings mit wesentlich weniger Personal als zu DDR-Zeiten.
Wir hatten im Chemiedreieck hier rund 100.000 Menschen in der chemischen Industrie beschäftigt. Heute haben wir, wenn wir das zusammenzählen, rund 30.000.
30.000 jetzt, das waren vor 10 Jahren noch wesentlich weniger. Die chemische Industrie hier wächst mit 3-4% jedes Jahr und man geht davon aus, dass das weiter so sein wird. Man sei nicht so abgelegen hier in Sachsen-Anhalt, wie der Blick auf die Karte vermuten lasse. Man sei nämlich nahe bei verschiedenen Standorten, welche Produkte aus der chemischen Industrie brauchten. Die Computerindustrie um Dresden, die Windkraftindustrie um Magdeburg, die Autoindustrie in Sachsen und Thüringen. Und das sei noch nicht alles. Noch einmal Leuna-Chef Andreas Hiltermann.
Das andere ist, dass wir stark wachsende Märkte für Chemieprodukte im Osten, hier 200 Kilometer über die Grenze, in Polen, Tschechien, Slowakei haben. Dort haben wir ein gigantisches Wachstum.
Und das jetzt eben mitten in der EU. Vom Wachstum in Polen, Tschechien, der Slowakei werde man hier in der chemischen Industrie von Sachsen-Anhalt noch stark profitieren. Die erste Zeit nach der Wende, die sei verheerend gewesen, sagt er. Keine Arbeit mehr, Massenentlassungen, die Leute liefen weg in den Westen. Und das war überall so. Auch im nördlich angrenzenden Bundesland Brandenburg. Der dortige Regierungschef Matthias Platzek, SPD, spricht von einem schlimmen ersten Jahrzehnt nach der Wende.
Das Land hat 1990 ein Jahrzehnt der tiefen Einbrüche hinter sich. Ich sage mal alleine nur eine Zahl. Wir hatten 1991 in der Landwirtschaft über 180.000 Mitarbeiter. 10 Jahre später waren es noch 30.000.
Solche Zahlen hört man in allen Gebieten Ostdeutschlands und praktisch aus allen wirtschaftlichen Bereichen.
Da können Sie sich vorstellen, was auf den Dörfern sich in diesen Jahren abgespielt hat. Die Arbeitslosigkeit war Anfang dieses Jahrzehnts bei 25%. Und so waren halt die Verhältnisse. Und dann kamen die zweiten 10 Jahre und das waren dann eher 10 Jahre der Stabilisierung, der Konsolidierung.
Man begann aufzuholen, aber von einem sehr tiefen Niveau her. Nach den Aufbaubemühungen des ersten Jahrzehnts dann aber mit einer teilweise moderneren Infrastruktur als im Westen des Landes. Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière geht in seinem eben erschienenen Bericht zum Stand der Einheit von einer geglückten Operation aus. Mit Schattenseiten, noch längst nicht fertig, aber grundsätzlich ein Erfolg, sagt der CDU-Minister. Man habe einen stetigen Aufholprozess erreichen können.
Ein Kernelement ist immer das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Dann zeigt sich hier einen kontinuierlichen Aufwuchs auf jetzt 73% des Durchschnittes West.
Dieses konstante Aufholen wurde allerdings sehr teuer erkauft. Die gesamten Kosten des Aufbaus Ost werden auf 2 Billionen Euro geschätzt. Und trotzdem ziehen per Saldo immer noch mehr Menschen aus dem Osten weg als herkommen. Zwar längst nicht mehr so viel wie vor 20 Jahren. Damals gingen rund 350.000 pro Jahr. Heute sind es noch 50.000 mehr, die Ostdeutschland verlassen, als hierher ziehen. Das hat natürlich zu tun mit der Arbeitslosigkeit, dem zähesten Problem. Die war kontinuierlich angestiegen, bis sie 2005 erst ihren Höhepunkt erreicht hatte. Seither hat auch hier der Trend gedreht. Aber man liegt im Durchschnitt immer noch bei 13%. Kann man all das als Erfolg bezeichnen? Unter dem Strich ja, meint der brandenburgische Regierungschef Matthias Platzek.
Na klar, also alles andere wäre doch verrückt.
Er sagt das, obwohl sich manche seiner Vorstellungen nicht erfüllt haben. Platzek hatte sich seinerzeit als DDR-Bürgerrechtler noch sehr dafür eingesetzt, dass nicht alles aus der alten DDR-Gesellschaft, dass nicht die gesamte, den Menschen hier vertraute Infrastruktur zerschlagen werde. Dazu steht er heute noch, aus praktischen und grundsätzlichen Überlegungen.
Wenn eine große Gruppe da ist und eine kleine Gruppe geht in ihr auf und das Ganze soll ein harmonisches Gebilde werden, dann muss man zulassen, dass ein paar Werte, ein paar Symbole, ein paar Strukturen mit übergehen, damit die kleine Gruppe nicht irgendwann das Gefühl kriegt, das ist alles über mich gekommen, von mir ist gar nichts mit reingegangen.
Das wäre psychologisch, aber auch praktisch sehr wichtig gewesen, sagt Platzek, und er macht eine Reihe Beispiele. Eines davon:
Wir haben in der DDR eine Struktur gehabt, dass die niedergelassenen Ärzte in Polikliniken zusammengefasst waren. 10, 12 Ärzte. Die Verwaltung wurde ihnen abgenommen. Sie konnten sich ausschließlich um die Patienten kümmern. Diese Polikliniken wurden zerschlagen. Jetzt haben wir sie wieder eingeführt.
Man hätte einiges gleich behalten können und auch müssen, sagt Kritiker Platzek, der mit solchen Äußerungen gerade eben wieder auf scharfe Kritik gestoßen ist. Aber nicht nur. CDU-Innenminister de Maizière sieht das genau gleich.
Dass mehr hätte übernommen werden können und müssen, als das Ampelmännchen unter grünem Pfeil, das ist wahr.
Und trotzdem sei das Ganze, bei allen Abstrichen und Unzulänglichkeiten, ein enormer gemeinsam errungener Erfolg, sagt Innenminister Thomas de Maizière. Worauf er und andere immer wieder hinweisen, ist auch die Tatsache, dass noch heute ein großer Teil der Westdeutschen Ostdeutschland nie besucht, nie kennengelernt hat. Der Osten sei zwar im Westen angekommen, aber nicht umgekehrt.
Das war ein Beitrag von Kasper Selk. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Christoph Studer, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.